2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwoch, der 19. Januar 2022, circa eine Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das nach dem Spielgespräch zum 2:1 Heimsieg im DFB-Pokal Achtelfinale gegen Borussia Dortmund am gestrigen Abend. Die Tore des Spiels in ihrer Reihenfolge, das 1:0 für den FC St. Pauli durch Etienne Amenido in der 4. Minute, das 2:0 war ein Eigentor vom BVB-Spieler Axel Witzel in der 40. Minute und Erling Haaland hat in der 58. durch einen Elfmeter auf 1:2 verkürzt und das war dann auch der Endstand. Ding-Dong-Werbung. Ich habe mir heute das saisonale Bier Frischer Traum für die Aufnahme bereitgestellt. Dieses Bier kommt jedes Jahr nur im Herbst auf den Markt und ist eine Gemeinschaftsarbeit von Kervida und der Riedenburger Brauerei. Für diesen Gemeinschaftssud haben die Brauereien gemeinsam auf dem Biohof Eckert frische Hopfen geerntet, der nicht getrocknet oder sonst wie behandelt wird, sondern direkt so wie er ist, ganz frisch in den Sud kommt. Und deswegen ist es auch ein Wetthop Pale Ale, hat ja 5,7% und aus eigener Erfahrung kann ich wirklich sagen, dass das ein ganz tolles Bier zu Grünkohl ist. Und da haben wir ja auch gerade die passende Jahreszeit, also insofern eine Empfehlung zu Grünkohl. Dieses und noch weitere alkoholfreie Biere und normale Biere mit Alkohol findet ihr im Onlineshop von Kervida auf kervida.bier, Bier mit EE wie im Englischen geschrieben und ja, bitte denkt stets daran, Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Werbeende. Ding Dong. Ja, ich spreche heute wieder mit Nicole, die ihr bereits aus der Vordem-Spiel-Folge kennt. Moin Nicole.
Ja, moin.
Schön, dass du auch nach dem Spielverlauf heute wieder als Gesprächspartnerin zur Verfügung stehst.
Ja, wie viele Leute habe ich jetzt drüber nachgedacht? Es ist wirklich ein gemeines Format. Wie viele Leute springen euch nach Niederlagen dann ab, bis sie sagen, ey, komm, so nach dem Spiel komme ich nicht mehr.
Ich wüsste keinen bisher in
Sinn. Ja, ja, ja.
Okay. Nee, wirklich nicht. Also, man muss ja dazu sagen, ich lock die Leute ja immer, indem ich ihnen erkläre, ich muss das so oft machen mit Niederlagen, dieses NDS, dieses nach dem Spielgespräch. Da könnt ihr es wenigstens einmal machen.
Ja.
Also, nee, das nimmt auch jeder an, tatsächlich so und macht dann auch dieses Gespräch, um es einmal abzurunden.
Ja, es hat vielleicht auch was Therapeutisches. Schauen wir mal.
Also unser Yannick, der das ja natürlich öfter mal machen muss für St. Pauli mit Niederlagen, auch für den ist es immer Therapie komplett. Und für mich ist es eher nicht Therapie. Ich würde es eigentlich wirklich auch wegwischen, wenn St. Pauli verliert, vor allem wenn sie klar verlieren. Aber das ist dann halt einfach so. Es gehört mit dazu. Ja, wir beide haben komplett keine Ahnung von Fußball, weder du noch ich. Wir haben beide getippt, dass Dortmund gewinnt. Du 3-1, ich 3-0. Meine Frage lautet daher, Nicole, wie kann man eigentlich so dermaßen daneben liegen?
Ja, naja, ich würde mal sagen, also wir haben uns beide auch ein bisschen noch abgesichert, oder? Also ich habe ja auch, glaube ich, noch gesagt, naja, aber wir sind ja auch so inkonsistent und jetzt haben wir gerade eben ein Spiel gedreht, eins souverän gewonnen, kann auch gut sein. Ich habe auch noch gesagt, ja, ich habe Freiburg geschaut und gedacht, jo, jetzt Pokal aus. Also ich finde, im Grunde habe ich praktisch richtig getippt.
Ja, halt. Du hast es im Podcast, aber auch auf Twitter immer also gesagt, ja, gewinnen wir, aber immer so ein bisschen relativiert das Ganze, das stimmt, das habe ich in Erinnerung, das Ganze. Ja. Und ich habe ja auch so eine Metamorphose durchgemacht in der letzten Folge, nämlich erst sagte, ja, das wird ein 0-3 und dann aber zum Schluss ja auch dahin gekommen bin, naja, vielleicht doch nicht. Ja, aber so wie es gestern gelaufen ist, glaube ich, kann man das nicht voraussehen und vielleicht kommen wir erstmal zu den Rahmenerscheinungen des Spieltags. Also was ich wahrgenommen habe, ist, dass es ein riesen Feuerwerk und Pyroshow entlang der Budapester Straße gab. Da wurde der Mannschaftsbus des FC St. Pauli empfangen. Das Ganze müssten die meisten schon vom Derby in der letzten Saison kennen. Da war das ähnlich und ähnlich beeindruckend und ja, auch ein schöner Rahmen für so ein Spiel. Wie hast du denn das Spiel gesehen, Nicole? Warst du allein zu Hause? Hattest du Begleitung sozusagen oder hast du alleine vor dich hinleiden müssen im Laufe des Spiels sozusagen?
Ja, genau. Ich hab alleine geschaut und mich dann nur von tröstenden oder spottenden Nachrichten auf meinem Handy begleiten lassen. Genau.
Okay.
Ja.
Nutzt du auch so Twitter als Begleitung bei so einem Spiel oder legst du das
Ja,
dann hier?
schon auch. Ja, das tue ich auch. Und ich kann normalerweise, also jetzt, ich wohne ja auch in Hamburg, ich wohne in Eimsbüttel. Das heißt, wenn nicht gerade Winter ist und irgendwie man eher so Fenster offen hat und so, dann höre ich auch durchaus, also auch das Millerntor. Und sowieso natürlich, wenn Leute draußen sitzen und kneipen und so, gibt man auch mal so ein bisschen Straßen-Live-Atmosphäre. Das fällt jetzt viel jetzt heute oder gestern vielmehr so ein bisschen weg. Aber insofern habe ich auch das Feuerwerk Budapest, das habe ich jetzt auch gar nicht mitgekriegt.
Nee, ich habe es auch nur über Instagram mitbekommen, sonst auch nicht, weil ich auch ein Stück weit weg bin. Ich finde es aber auch immer wieder beeindruckend, je nachdem, wie der Wind steht. Ich meine, ich bin immer im Stadion, aber mir erzählen das so viele Leute, wo man denkt, Mensch, die müssten eigentlich weit genug weg wohnen, die immer noch sagen, wenn der Wind gut steht bei uns, dann hören wir das Millern-Tor. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie laut, wenn das Ding richtig ausverkauft ist und 30.000 da sind, wie laut dieses Teil sein kann.
Ja, das ist immer schön, finde ich auch. Also es ist so ein nettes, eben, dass man nochmal so Fußball in der Stadt eben auch wirklich so mitkriegt,
Ja,
ne?
stimmt. Genau, ist ja auch selten genug geworden, Stadien mitten in der Stadt zu haben, im Profifußball.
Ja, aber ach so, ganz nochmal, aber ich fand jetzt schon, also ich meine, das wurde im Fernsehen ja auch gesagt, ich finde, das stimmt auch, dass es klang nach deutlich mehr als 2000 Leuten. Also ich weiß nicht, wie sich das dann angefühlt hat, so, also jetzt offenbar schon auch ein bisschen merkwürdig zumindest, das war so eine Nachricht, die ich bekommen habe, eben klar, also ich habe das jetzt auch, ich war halt wirklich auch gar nicht in irgendeinem spärlich gefüllten Corona-Stadion und so, aber ich finde, es klang schon, es war schon eine gute Kulisse für 2000 Leute.
Die Spieler haben es ja nach dem Spiel auch nochmal gesagt, vor allem Guido Burgstaller, dass er das halt schon, dass das schon wichtig war auch und dass er das quasi wahrnehmen und das positiv für sie war. Natürlich muss man sagen, kann man durch Technik da natürlich viel, viel regeln. Also wenn man halt irgendwie 5 Mikrofone direkt auf die Haupttribüne richtet, ja, dann hört sich es natürlich auch im Fernsehen halt sehr laut an dann, ne? Also ja, aber trotzdem, also ich glaube, für uns ein wichtiger Faktor. Deswegen hat der Verein, glaube ich, auch im Vorwege so darum gekämpft, in dem Spiel, aber auch gegen Aue, mindestens 2000 zu haben, um diese Grundstimmung zu erzeugen. Das war, glaube ich, schon wichtig und ein wichtiger Aspekt auch. Leider natürlich ohne Auswärtsfans. Ich meine, das ist wirklich eine Sache, das ist natürlich wirklich doof, weil das dann halt so ein bisschen mit ungleichen Waffen irgendwie auch ist. Ja, aber gut, also gestern war es auf jeden Fall so. Ja, kommen wir doch mal zum Sportlichen. Was ich wahrgenommen habe, wir haben ein bisschen was quasi ausgetauscht bei uns in der Mannschaft. Klar, im Tor war Smarsch, der ja unser Pokaltorhüter ist. Es ist jetzt nicht so, dass weil sie irgendwie aus sportlichen Gründen draußen ist. Es ist einfach eine Absprache gewesen, schon vor der Saison, dass Smarsch Pokal spielt. Für ihn natürlich super, dass er jetzt Runden um Runde machen kann. Ja, ebenso ist Lawrence für Ziereis reingekommen. Becker und Amenido auch in die Startelf für Buchtmann und Dittgen, die noch gegen Aue gespielt haben. Und bei euch hat sich auch ein bisschen was geändert auf 3 Positionen, wie ich gesehen hatte. Wie wird er eigentlich ausgesprochen? Can oder Kahn? Oder wie
Chan, glaube ich, also
Can,
zum
ne? Würde ich auch
kurzen
sagen.
A.
Ja.
Genau.
Müsste normalerweise auch unter den Zehen noch so ein Kringel sein, eigentlich, oder? Wenn ich mich nicht ganz
Na,
irre.
da bin ich jetzt auch nicht, bin ich jetzt nicht
Okay.
Expertin. Also genau, aber wer ich meine, also eben das kurze A, also schon Ch und eben Chan.
Ja, okay, gut. Also weil
Genau.
ich, man hört ja immer natürlich, finde ich, immer viel im Fernsehen, aber in der Regel weiß ich auch, dass die selbst nicht richtig aussprechen können. Deswegen versuche ich mal herauszukriegen, wie es dann auch richtig sein könnte.
Ja, genau.
Genau, Can ist ausgefallen, hat oder während des Freiburg-Spiels sich eine Muskelverletzung eingefangen, die ihn daran gehindert hat, gestern zu spielen. Dahu hatte was mit dem Rücken, auf der 6 bei euch, hat auch nicht gespielt und Marlin ist erstmal auf die Bank gegangen. Genau.
Genau. Ja, ich meine, ich würde sagen, Chan, also das war jetzt Akanji und Hummels ist eigentlich so, das war jetzt schon also sofern wir irgendwie eine klassische Viererkette dazu, die mal gleich ist, irgendwie haben, sind die schon das eher am Gesetz, also gesetzt das Innenverteidiger-Duo. Also Akanji hat eigentlich die Hinrunde gespielt, wenn er konnte, immer. Also insofern war Can da eher schon der Ersatz vorher. Was glaube ich, der für das Spiel jetzt gestern das wahrscheinlich der wichtigste und wirkungsreichste Wechsel war, ist wahrscheinlich der Ausfall von Dahoud gewesen.
Ja, würde ich auch sagen.
Der einfach in Freiburg wirklich super gespielt hat. Der hat auch eine total schwankende Formkurve, muss man leider sagen. Aber da hatte man jetzt das Gefühl, so wow, der ist echt gut drauf gerade. Und das war schon, als ich das gesehen habe, war so ein bisschen so, Und Witzel, also ich meine, und jetzt nicht, gut, du hast es ja schon gesagt, hat das Eigentor gemacht. Das finde ich, also ist natürlich maximal unglücklich immer, aber ja. Allein das will ich jetzt nicht sagen, aber Witzel ist jetzt auch nicht mehr so jung, also war, als er nach Dortmund oder zu Dortmund gekommen ist, so eine totale, also wirklich auch wichtig und gut und hat das Spiel so total stabilisiert und so eine Ruhe auch reingebracht, wo das total wichtig war damals, so habe ich das zumindest erlebt, also so jemand, wo man dachte, boah, der ist am Ball, dann kann man, ist alles gut so, der weiß jetzt so, was er tut. Und das ist jetzt aber natürlich schon wieder ein bisschen her. Ich frage mich jetzt nicht, wie lange genau, 3,5 Jahre vermutlich.
Ja, ich würd sagen, das ist jetzt so 4 Jahre bei Dortmund, ja, würde ich sagen. Also würde ich auch nur tippen, ohne das zu wissen. Ja.
Genau.
Und ich weiß auch noch, ich fand die erste Saison von ihm richtig stark. Hat er auch auf der 6 gespielt und da fand ich ihn richtig stark. Aber man muss sagen, also in meiner Wahrnehmung ist das so, dass seine Leistung dann auch jedes Jahr abgenommen hat. Bis jetzt tatsächlich. Aber vielleicht sehe ich das auch.
Ja, oder also ich glaube, es ist halt, ich meine, er ist eben auch nicht mehr so jung und er macht, also finde ich eben, ist schon jetzt eher manchmal ein Unsicherheitsfaktor und dieses, früher hat er das Spiel stabilisiert, jetzt hast du das Gefühl, er macht es halt langsam. Also er spielt quer und nicht nach vorn. So, und dieses, und ich finde, dieses, also der fehlende Spielaufbau, was Dahoud in Freiburg und eben auch sowieso, wenn er gut drauf ist, einfach sehr, sehr gut gemacht hat, das hat eben gestern dann einfach auch gefehlt. Und dann kommen nochmal so irgendwie individuelle oder so eben Fehler mit Ballverluste. Da würde ich aber jetzt nicht sagen, oh ja, das war ja nur Witzel und sonst hat niemand gestern den Ball verloren.
Das ist eher dieses,
kann man leider nicht sagen.
Dieses viele Querspielen und nicht direkt sozusagen das Spiel mit nach vorne aufbauen. Das ist so, würde ich sagen, der Kritikpunkt auch. Also den hätte ich auch an ihn tatsächlich. Ja, Meunier hat gespielt, der sollte erst gar nicht spielen, weil er auch mit einer kleinen Verletzung aus dem Freiburg-Spiel gegangen ist, aber hat dann letztendlich doch gespielt. Also da musste ich wieder dran denken, an die beiden Tore, ja, 2 Vorlagen Brand und 2 Tore Meunier am letzten Freitag zu Hause gegen Freiburg.
Genau, wobei das würde ich jetzt auch nicht irgendwie, Meunier hat ja gar nicht getroffen, irgendwie würde ich glaube ich nach keinem Spiel sagen.
Nee, das ist klar. Aber ich habe natürlich trotzdem immer dran gedacht, bei jeder Ecke, die Brand getreten hat und bei uns ist das eigentlich so ein Running Gag auch so. Wir sagen immer so, also ist auch ein Aspekt, wenn es gut bei uns läuft, wieder kein Gegentor durch Ecke. Das ist ein Running Gag bei uns eigentlich, innerhalb von Millanton. Und letztendlich gab es kein Gegentor durch Ecke. So. Was ja noch, wo ihr noch so stark wart gegen Freiburg, genau. Ja, das Spiel beginnt relativ schnell quasi eine Anwendung zu nehmen, und zwar mit dem 1:0. Durch Etienne Aminido, wie hast du das Tor wahrgenommen?
Ja, so vertrottelt irgendwie von, also vertrottelt von uns und sehr gut von euren Spielern. Also das ist ja dann an der Außenbahn, wo irgendwie
10 Leute gefühlt sind.
3, 4 BVB-Spieler um eure beiden Spieler, die sich die Bälle zupassen, irgendwie stehen und halt stehen da total in Überzahl, machen aber halt nichts. Also wo ich wirklich dachte, wie haben die immer noch den Ball?
So. Das ist halt auch die große Qualität, und zwar derjenige, der diese Situation aufgelöst hat, war halt Finn-Ole Becker. Und der ist halt in der Lage, genau das zu tun, auch gegen starke Gegner. Und hat quasi den Ball dort befreit und hat ihn dann quasi auf Jackson Irvine gegeben, der wiederum rauspasst rechts zum Marcel Hartl. Und ich finde, der macht das auch richtig gut, weil er guckt gar nicht, wo er hinschießt, sondern er guckt eigentlich nach unten oder nach rechts unten und zieht ihn in die Mitte zu Aminido. Und der kommt halt auch punktgenau an. Und naja, bei Aminido war das halt so, war ein bisschen wirsch, würde ich sagen. Hatte dann aber irgendwie das Glück auf seiner Seite, dass er dann den auch macht natürlich. Also der kann ihn auch noch dreimal verspringen in der Situation, da muss man uns nichts vormachen. Aber ja, das macht er schon also mit dem starken Zug zum Tor einfach, ne? Genau.
Ja, und dann ist halt irgendwie, genau, also Akanji ist dann ja noch so mit dabei irgendwie, und aber auch nicht schnell genug und kommt dann nicht hinterher. Und letztlich ist dann halt Reus, ist dann so der, der den letzten Zweikampf führt in der Innenverteidigerposition. Da ist dann halt schon viel schiefgegangen, würde ich mal sagen, wenn das so aussieht. Ich finde aber, dass das im Grunde die vier von euch auch sind. Also ich muss jetzt sagen, ich habe St. Pauli, ich habe kein einziges Spiel jetzt von euch komplett gesehen. Aber das sind so die vier Spieler, wo ich auch sagen würde, und also Burgstaller vielleicht auch noch, waren das jetzt überhaupt vier? Ja, doch. Also Burgstaller irgendwie schon auch noch, aber die ich wirklich auch so, die so sehr auffällig auch waren, ne?
Ja. Ja, also Marcel Hartl hat ein super Spiel gemacht, also all over, einfach diese Spielübersicht, das starke Passen, den Ball beherrschen, die Übersicht. Das war ein ganz, ganz starkes Spiel von ihm. Finn Ole Becker über die Geschwindigkeit, aber auch mit dem Auge, wie gesagt, solche Situationen zu lösen. Etienne Amenido, muss man dazu sagen, das weißt du wahrscheinlich gar nicht, ist relativ frisch sozusagen, also hat jetzt zum ersten Mal auch wirklich Stand gespielt, das hat er vorher gar nicht, ist eingewechselt worden gegen Aue, hat dann auch das wichtige 2-2 in der Nachspielzeit gemacht, also kommt jetzt erst, war verletzt, kam von Osnabrück in der Sommerpause und kommt jetzt eigentlich quasi erst, er war jetzt lange gar nicht richtig im Kader und war verletzt und wurde aufgebaut und ja, ist jetzt dabei, sich zu entwickeln.
Und sag nochmal, wer ist jetzt der Spieler, der jetzt beim Afrika Cup ist? Der ist eigentlich uns auch vorne, also neben Burgstaller dann.
Irgendwie. Nee, nicht direkt. Das ist Kofi Schiré, der auch da sozusagen 10 spielt. Und diese Rolle wurde von Jackson Irvine übernommen. Überraschenderweise vielleicht für viele, weil das halt ein Außenspieler ist in der Raute. Und da ist aber, der ist gewichen für Becker. Also wir haben da auch ein Luxusproblem auf dieser Seite. Auf der rechten Seite im Mittelfeld, da kann halt Becker und Irvine spielen und beide sind halt, kann man halt top spielen lassen. So sind sie jetzt beide reingekommen durch dieses sozusagen, dadurch, dass Irvine auf der 10 gespielt hat tatsächlich. Und Tim hat es nochmal, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, heute beschrieben, der macht ja immer die Nachberichte und die Vorberichte. Das ist halt im Defensivverbund quasi. Also immer wenn wir defensiv, und was wir ja sehr oft machen mussten gestern, kann man ja nicht abstreiten, dass Irvine sich komplett nach hinten hat fallen lassen auf die Sechserposition und somit die Raute aufgelöst wurde und die eine quasi Viererkette im Mittelfeld entstand, wo quasi alle vier auf einer Linie waren. Und das hat halt quasi auch, die Defensive so stark gemacht, dass diese Viererkette in der Abwehr und diese Viererkette im Mittelfeld da kaum eine Durchlässigkeit gebracht haben. Natürlich kann man gegen Dortmund das nicht unterbinden auf Dauer, das hat man ja auch gesehen, aber das braucht man schon erstmal so als Grundgerüst, das hat sehr gut funktioniert, wie ich finde, gestern. Ja,
das kann ich leider so bestätigen. Ja. Nein, aber finde ich auch. Also, und ja, ich würde sagen, ich meine, da war vor dem, also das Tor fiel, was, vierte Minute, da war vorher, hatte der BVB auch schon eine recht dicke Chance so und dann ja auch noch, also ja, eben wie du sagst, also ich würde auch sagen, der ersten Halbzeit hätte auch guter Ausgleich fallen können, aber es ist dann halt immer so ein komisches warum passiert das jetzt nicht, zu schwach geschossen, teilweise gut gehalten von eben wie du sagst, Pokal Torwart, das ist dann halt so eine Mischung, ne?
Der hat das wirklich überragend gemacht über das ganze Spiel hinweg. Und ich glaube, der hat auch ein bisschen eure Spieler zur Weißglut gebracht zwischendurch, weil er wirklich alles weg gemacht hat sozusagen. Und was man auch dazu sagen muss, wir sind generell Frühstarter. In der Liga treffen wir relativ oft früh in den ersten 15 Minuten. Dass das natürlich gegen Dortmund auch so laufen kann, war natürlich niemandem bewusst so. Und deswegen aber, umso überraschender, umso schöner für uns. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte nicht diesen Eskalationsjubel bei diesem 1-0, weil es ja immer noch vierte Minute ist und gegen Dortmund. Ich habe das so mich runtergeschluckt und erstmal so, okay, 1-0, nicht schlecht. Aber ich habe dann gemerkt, wie ich dann auch so innerhalb der 90 Minuten, wie sich das bei mir verändert hat. Also, weil dann hast du irgendwann hast du halt irgendwas sozusagen zu verlieren ja auch in der Folge. Und das kommt dann irgendwann halt erst. Beim 2-0 habe ich mich natürlich richtig, dann habe ich mich schon richtig gefreut und dachte so, okay, 2-0 in die Pause gegen Dortmund. Ja. Ja, gut. Ne? Also vielleicht können wir auch nochmal über das 2-0 reden.
Oh ja.
Ja, also du hast es ja schon erwähnt, also das Eigentor von Axel Witzel, Aminido im Abseits erst, sieht natürlich, dass er im Abseits ist, klar, irgendwie mehrere Meter und hält sich da raus, der Ball geht rechts raus zu Burgstaller, der dann irgendwie ja rechts runter geht und dann in die Mitte passt. Und ich würde auch sagen, auch da hat Aminido seinen Teil zum Tor beigetragen, denn wenn er nicht so dicht an Witzel gewesen wäre, wäre er gar nicht in die Bedrohung gekommen, den Ball so klären zu wollen. Insofern würde ich da auch ein halbes Tor an Etienne Aminido geben.
Ja, na, würde ich auch sagen. Also genau, den Eindruck hatte man, ne? Er will da jetzt dann ganz sicher gehen und super Idee. Also eben, aber gut, das, was wir vorher schon sagten, das ist dann ja immer nur das Ende, was man dann sieht. Ich meine, ich fand auch, dass eben BVB ziemlich, also hat ja total viel Druck gemacht dann
ja.
Davor in ganz, ganz vielen Situationen.
Total. Ich würde sogar sagen, das war die beste Zeit auch mit. Also nachher nochmal zum Schluss auch nochmal die letzten 20 Minuten. Aber da war auch so eine Zeit, wo ihr viel kreieren konntet. Ne? Also.
Genau. Und ich finde, es war aber irgendwie auch, also was mein Eindruck, und das passt ja auch zu dem, was du nochmal meintest mit den, eigentlich waren das jetzt 2 Viererketten, dass das, was irgendwie so, also so zu Ende gespielt, haben sie es dann irgendwie auch nie so richtig überzeugend, also offensichtlich. Und das, was eigentlich gefährlich war, finde ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann die Situation war, also hast du eher das Gefühl, mit langen Bällen, dass das fast besser funktioniert hat, als zu versuchen, wir kombinieren uns durch, weil das haben sie dann schon immer mal, also das geht dann irgendwie, kombinieren dann, aber ohne richtig nach vorne zu kommen. Mhm. Und auch mit einfach so vielen Abspielfehlern, also oder so vielen Ballverlusten halt.
Ja,
ne?
Ja.
Und in der ersten Hälfte auch nochmal ganz kurz in die zwei, also ich habe mir jetzt gar keine Zweikampfquoten angeschaut, aber einfach.
Ja, ihr seid schon generell in allen wichtigen KPIs, wie man so schön sagt, schon überlegen. Also sei das Ballbesitz, Laufleistung, alles spricht eigentlich für euch, Torschüsse, sowieso alles.
Auch die Zweikämpfe?
Müsste ich jetzt mal.
Gar nicht geschaut. Also gefühlt hätte ich jetzt, war mein, also genau, klar, Torschüsse und klar, aber so, ich hatte wirklich das, dass so in den Zweikämpfen ist St. Pauli gerade in der ersten Hälfte einfach viel klarer und einfach mehr so wirklich drin gewesen. So.
Mm. Ja, also das ist ja auch das, was ja, Rose auch hinterher gesagt hat, ne? Also seine Mannschaft hat diesen Pokalfight halt nicht angenommen und Schulz sagte dann, und wir haben das genau gemacht. So, also so kann man es wahrscheinlich auch genau aus beider Sicht erklären, das Ganze. Was ich nochmal sagen wollte, dass du sagtest mit den langen Bällen, also das ist ja auch die große Kunst oder das, was er sehr gut kann, der Hummels, wenn er halt, also diese Spieleröffnung mit Diagonal und langen, generell langen Bällen, da hat er ja diese eine Chance quasi aufgelegt für Reus.
Genau.
Ne? Also das macht er auch wirklich super halt so, ne? Also dafür ist er ja auch bekannt. Ich würde fast behaupten, er ist dafür mehr bekannt als für seine tatsächliche Abwehrleistung wahrscheinlich.
Ja, aber zumindest ist das so, genau. Also ich meine, ich würde sagen, seine Zweikampfwerte sind schon ja auch immer noch sehr, sehr gut. Also
ich glaube, Tim hatte das auch dargestellt im Vorbericht, den hattest du wahrscheinlich auch gelesen. Ne? Das stimmt, also ja, auf jeden Fall. Ja, dann geht man also mit 2-0 in die Pause. Die nächste große Sache war dann dieser Handelfmeter, würde ich sagen. Soll ich mal kurz erzählen, wie ich es wahrgenommen habe?
Ja, mach mal.
Also ich habe sofort gesagt, das ist ein Elfmeter, während dieser Konter halt lief und dachte so, da muss jetzt irgendwas kommen. Das war so klar irgendwie. Und dann kam ja auch diese Entscheidung, dass der Schiri nochmal sich dieses Video angeguckt hat und dann ja auch diese Elfmeter gegeben hat. Wie hast du die Szene wahrgenommen?
Ich habe das auch gedacht. Ich habe gedacht, okay, war Hand. Und ich habe dann, ich meine auch lustig irgendwie ein bisschen, ich habe dann gedacht, aber es gibt ja keinen VAR im DFB-Pokal bis zum Halbfinale. oder so. Also ich hatte das voll so im Kopf irgendwie. Ich glaube, es ist so ein bisschen sich VAR-Regeln, Corona-Regeln. Ich kriege das nicht mehr auseinander.
Ist ja auch alles nicht einfach.
Was gilt wann irgendwie. Ja. Das ist ja 2G plus, das zählt nicht.
Genau.
Keine Ahnung. Also ich hatte voll dieses, naja, und dann lief es ja auch relativ lange weiter. Also
ja, genau. Ich dachte auch schon, hoffentlich hat er das vergessen oder so.
Ja, genau, nicht. Und dann war aber klar, als er hingeht, war halt klar, okay, es gibt natürlich Elfmeter. Also,
ja, da gibt es auch gar nichts. Ich habe mich auch gewundert, dass Medisch da noch rumdiskutiert. Gut, das war wahrscheinlich, weil er zu viel Adrenalin im Körper hatte, irgendwie zu dem Zeitpunkt.
Ja, das ist ja auch eher mal fürs nächste Mal, oder?
Aber da gab es nicht so, ja genau, da gab es nicht so viel zu diskutieren in meinen Augen. Ja.
Ja,
aber sag noch mal ganz kurz, ich muss gerade auch überlegen, diese VAR-Geschichte, ne? Ist die denn tatsächlich, die gibt's auch erst ab Achtelfinale, oder? Die gibt's nicht in der zweiten und ersten Runde, bin ich der Meinung.
Nee, ich glaube nicht, weil da ja auch, oder keine Ahnung, das habe ich jetzt, müssen wir uns jetzt vielleicht noch mal, oder lassen wir uns dann vielleicht erklären hinterher.
Schreiben die HörerInnen in die Kommentare, bitte.
Bitte, ja. Ich glaube am Anfang tatsächlich nicht, weil dann ja einfach auch bei... weil das einfach genau wie da die Spiele nicht am Abend stattfinden, weil es Plätze ohne Flutlicht sind oder sowas. Also
wenn hier Diepholz gegen Bochum spielt, da wirst du bestimmt kein VAR haben. Also ich glaube, in den ersten beiden Runden ist es tatsächlich nicht. Tatsächlich, aber jetzt dann nur ab Achtelfinale. Aber gut, das ist dann, das heißt gut für euch in dem Augenblick natürlich, dass das da gewesen ist. Aber war auch eine klare Geschichte. Ob der VAR hätte eingreifen können, da gibt es nochmal geteilte Meinungen dazu. Aber das würde ich tatsächlich machen müssen. Wir haben nochmal vorhin einen Schiedsrichter, also einen Bericht nur über die Schiedsrichterleistung rausgebracht. Da könnt ihr das gerne nochmal nachlesen. Ich verlinke den gerne. War dir klar, dass Haaland den reinmacht?
Nee, also mir war klar, dass er ihn schießt, weil er, wenn er spielt, also Elfmeter würde ich mal sagen, sind auch immer so ein bisschen so ein, auch nicht unbedingt, also genau, wenn Haaland am Platz ist, dann schießt er eigentlich. Reus darf, glaube ich, keine Elfmeter mehr schießen oder will vielleicht auch nicht. Haaland hat aber auch schon welche verschossen oder mindestens einen, an den ich mich erinnere. Ich weiß natürlich nicht mehr wieder gegen wen. Und ich habe ein bisschen gedacht, war jetzt ja nicht unbedingt sein Spiel oder sein Abend so. Und dann, aber dafür ist er halt auch, glaube ich, dann auch cool genug oder denkt einfach nicht genug irgendwie, hat nicht genug Selbstzweifel und so, um da jetzt irgendwie dann daneben zu hauen. Das ist ja auch gut so.
Ja, man muss dazu sagen, wer es nicht weiß, am Vorabend wurden ja die ganzen FIFA-Weltpreise und so verliehen. Er ist in die FIFA-Weltelf gewählt worden. Also, Erling Haaland ist in der FIFA-Weltelf und hat dann am nächsten Tag gegen St. Pauli verloren.
Ja.
So, muss man mal einmal festhalten. Ihr seid dann auf jeden Fall, in der Folge auf jeden Fall nochmal zu euren Chancen und großen Chancen gekommen, aber St. Pauli hat das schon clever gemacht und natürlich, ich habe da nur noch gestanden die letzten 20 Minuten irgendwie vorm Fernseher, also so in so einer sehr angekrampften Haltung. Meine Frage an dich wäre, gab es einen Moment sozusagen während des Spiels am Ende oder mittendrin, wo du dachtest, das gewinnen wir auch nicht mehr heute? Oder hast du immer noch dran geglaubt, da könnte noch dieses 2-2 fallen?
Ich habe nach dem 2-0, also quasi in der Pause, dann, da habe ich schon gedacht, boah, glaub jetzt nicht, dass wir jetzt nochmal ein Spiel drehen. So. Also wir haben ja gegen Frankfurt auch 0-2 zurückgelegen und dann 3-2 gewonnen. Und also klar, es ist natürlich immer noch mal was anderes, also jetzt einer Eintracht und St. Pauli, aber vor allem eben wegen diesem Pokal so, das ist noch mal eine andere Dynamik, irgendwie ist klar, ist so, das ist halt ein Spiel, was eine Mannschaft gewinnt, ne? Also aber also da habe ich gedacht, boah, das glaube ich irgendwie nicht, und dann nach dem Elfmeter habe ich dann schon gedacht, na, oder vielleicht doch so. Und ich finde, dann gab es auch nochmal, also ich finde, dann gab es auch ein bisschen dieses, das war eigentlich so auch die Phase, wo da hätte es auch noch irgendwie passieren können. Und aber dann, ich glaube, die letzten, keine Ahnung, letzten 10 Minuten, also ich würde sagen, da ist dann ja auch immer noch, da gab es ja, das ist Dortmund ja einfach so angerannt, aber eben auch wirklich angerannt im Sinne von immer so, immer wieder gegen dieselbe Wand, halt an derselben Stelle und immer wieder über dieselbe Seite. Und dann war Malen inzwischen ja drin, der dann irgendwie, hatte ich das Gefühl, auch, ich weiß nicht gar nicht, wie lange der drin war, eine Viertelstunde oder sowas.
Der ist so in der 65. reingekommen für Hazard, ne?
Und war dann irgendwie auch schon total erschöpft, weil er einfach die ganze Zeit, und da habe ich dann schon gedacht, na, nee, das wird jetzt nichts mehr.
Ja. Zum Ende kam ja auch nochmal Moukoko rein, über den wir ja auch kurz gesprochen haben, vor dem Spielgespräch, der dann nicht an alter Wirkungsstätte, weil er, glaube ich, nie in diesem Stadion gespielt hat, weil er viel zu jung war, aber dann trotzdem bei seinem Heimatverein quasi da zum Einsatz gekommen ist, aber natürlich auch in der 90. da jetzt nicht mehr so viel ausrichten konnte. Also da wurde Witze die 6 aufgelöst und Moukoko nochmal vorne rein, aber dann, ja, also ich fand das eine Bärenleistung, vor allen Dingen diese letzten 30 Minuten tatsächlich, oder sagen wir mal die Zeit nach dem Elfmeter, dass die sich so zusammengerissen haben, weil eigentlich, wenn du in der 55. das 1-2 machst als Dortmund, dann hast du eigentlich das Gefühl als Fan von St. Pauli, oh, jetzt kriegen wir richtig, richtig einen eingeschenkt noch. Und das Gefühl hatte ich nicht. Also war natürlich, wie gesagt, verkrampft, aber ja, hab mich auch so gefreut, dass sie das echt geschafft haben. Also so, das war so unglaublich für mich. Ja, dass der Titelverteidiger 8 Spiele in Folge im Pokal gewonnen. Aber ich habe ja auch gesagt, ne, also wenn man den Pokal gewinnt, muss man auch mal einen großen zwischendurch quasi rauskegeln. Liebe Grüße nach Hannover, die gerade 3-0 gegen Gladbach führen. Ja, ist dann halt so. Ja, Nicole, wo geht's für euch jetzt hin? In der Liga?
Ja, zu Hoffenheim.
Hoffenheim, ne? Ja. Auch wieder stark geworden so im letzten Vierteljahr. Auch so Bibu und so entwickelt sich langsam. Und dann, glaube ich, Leverkusen, ne?
Genau, dann Leverkusen.
Und dann habt ihr noch ein Spiel und dann geht es dieses Spiel gegen das Hinspiel Glasgow Rangers, hatte ich gesehen.
Ah ja, also noch, so weit habe ich jetzt noch gar nicht geschaut.
Ja, dreimal Liga noch und dann Mitte Februar ist dann dieses erste Runde. Mhm. Wie auch immer dieser Pokal mittlerweile heißt, Dings da.
Ja, genau. Ja, also halt große Enttäuschung, würde ich sagen. Also ich finde, also vielleicht auch nochmal das Deprimierende, also ist natürlich das Ausscheiden, aber eben auch dieses, was Rose hinterher ja auch nochmal meint, oder dass du eigentlich mal das Gefühl, also es ist so eine, sich das so ständig wiederholt, dass du denkst, jetzt sind wir irgendwie, haben wir es irgendwie, und dann reicht es aber halt immer nur für so 1, 2, 3 Spiele. Und dann kommt wieder so ein Rückschlag und so ein Spiel. Und ich will auch gar nicht die Leistung von St. Pauli schmälern, überhaupt nicht. Find.
Also wir waren schon am Limit und sehr optimiert im Allen. Und dann klappt das, wenn ihr halt dann auch nicht so gut drauf seid, eure Chancen nicht verwertet und auch nicht so diesen Fight annimmt. Deswegen hat das halt funktioniert einfach. So
genau,
würde ich sagen.
Genau. Ja? Aber gleichzeitig denkst du ja schon irgendwie, dass mit so vielen Chancen und irgendwie so viel Zeit letztlich auch, ne? Es ist ja nicht so, dass irgendwie das die ganze Zeit 0-0 steht und St. Pauli macht dann in der 89. das Tor oder sowas, ne? Also, dass du eigentlich so viel Zeit hast und irgendwie auch dich im Grunde, weiß auch nicht, halt auch früher was ändern müsstest. Und das ist, glaube ich, das ist so das Deprimierende für die Fans, aber man merkt das ja auch am Trainer und ich meine natürlich auch an den Spielern. Ich weiß nicht, ob du Jude Bellingham, der halt echt da so auf dem Rasen ja lag und der einfach auch nicht aufstehen wollte.
Ja, der hat sich dann, Medic hat ihn getröstet, glaube ich, oder so.
Ja,
sogar,
ja.
Das sah so
oder
aus.
Oder Lawrence, glaube ich, auch.
Oder Lawrence, okay. Mhm. Ja, irgendeiner von uns auf jeden Fall ist hingegangen zu ihm irgendwie, ja, hatte ich gesehen. Ja. Hat er wohl nicht ganz verwunden irgendwie da. Also, und Reus hat man auch richtig gemerkt, wie pikiert er war. So quasi, er dachte, er wäre off the record und meinte so unter dem Motto, hier kann man auch nicht verlieren eigentlich. Und dann, ein Interview. Ja, also waren alle irgendwie anscheinend bestürzt, so das Ganze, ne? Ja. Ich wünsche euch
auf jeden Fall. Wie geht's für euch weiter?
Wie geht's für uns weiter? Ja, genau. Also, das wäre auch meine letzte Frage heute tatsächlich. Wir haben ja Freitag ein grandioses Derby. Wir spielen einen anderen Hamburger Verein. Für wen würdest du denn da eher die Daumen drücken am Freitag?
Also ich meine, ich möchte ja ganz egoistisch, wäre mir das Allerliebste, ist mir, wenn beide Hamburger Vereine wieder in der ersten Liga spielen.
Für dich, ne? Ja, super. Endlich hast du zwei Dortmund-Spieler zu Hause schon mal, ne?
Genau.
Ja, kann
Finde
ich
ich
verstehen, den
eigentlich
Wunsch.
das Beste. Dafür wäre es ja aber, das kann ich jetzt ja nun, das werde ich jetzt hier nicht sagen, dass ich deswegen für den HSV bin. Ach nee, weiß ich nicht. Also ich meine, obwohl, ihr habt jetzt beide eine gute Woche gehabt, ne?
Naja, am Wochenende war das eher so, alle irgendwie durchschnittlich. Hier der andere Verein in Dresden 1-1, wir nur gegen Aue 2-2. Und jetzt nach den beiden Pokalspielen werden wir ja hier irgendwie alle in den Himmel gelobt. Das hat ja Schulz auch nochmal, der ist ja mal super in den Interviews, ne? Um das genau zu, sag ich mal, den Reportern auch den Spiegel vorzuhalten. Das macht er mal ganz gut, finde ich.
Ja.
Hat auch gesagt, ne, am Wochenende war schon wieder alles hier so mittelmäßig und jetzt, also wir denken hier, ne, von Spiel zu Spiel und freuen uns auf Freitag und ja, also okay,
ich nehme
mit, du bist für beide, ja, aber das würde vielleicht auch in die Richtung, nee, ich sag nicht, was ich tippe, egal.
Aber ist es bei euch oder ist es in Stelling?
Es ist in Stelling.
Ich meine,
wir haben ja das Hinspiel mit einer doch guten Anzahl an Zuschauern 3-2 im Sommer gewonnen.
Aber wann hat der HSV denn das letzte Mal gegen euch gewonnen überhaupt? Muss man ja.
Ja, das war ein 4-0 am Millerntor. Das ist auch schon wieder der.
Ach so,
ja,
stimmt.
Aber die Bilanz hat sich natürlich, du kennst das ja auch, ne? Also naja, du willst das nicht so beobachten wie ich, aber also mein ganzes Leben lang haben wir halt nie gegen die gewonnen. Und jetzt auf einmal ist das so inflationär.
Ist auch ein bisschen unheimlich immer so.
Ja, ungewohnt so oder so normal. Ich möchte bitte, dass es was Außergewöhnliches bietet.
Ja, okay.
Das heißt aber nicht, dass ich nicht jedes Spiel gewinnen will, natürlich, ganz klar. Also ich freue mich auf Freitag, also ich freue mich. Ich wäre natürlich gerne da gewesen. Es gab ein Derby kurz bevor diese Pandemie ausgebrochen ist. Da haben wir 2-0 dort gewonnen. Und das war mein letztes großes Auswärtsspiel und das war nochmal so schön, weil wir da halt 2-0 gewonnen haben einfach und auch so überlegen. Wir haben ja in der Saison haben wir ja 6 Punkte sogar geholt gegen den anderen Verein aus Hamburg. Ja.
Yeah.
Genau. Also insofern, ich werde mich wieder vors Fernsehgerät setzen. Ich werde wahrscheinlich wieder 30 Minuten lang zum Ende hin stehen und dann schauen wir einfach mal.
Ja, alles klar.
Nicole, ich wünsche dir alles Gute für den Rest der Saison. Bin gespannt, was Dortmund noch zu bieten hat. Ob sie nochmal da auf Bayern nochmal Punkte gut machen können, nochmal angreifen können. Jetzt sollten sie ja, naja, sie haben noch diese Euroleague-Geschichte am Start. Aber Pokal sind sie schon mal los als anstrengend.
Ja, genau. Das ist die positive Bayern
aber auch.
Sichtweise. Ja,
ja,
das stimmt. Ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Saison wieder.
Ja, das wäre schön. Also vor allen Dingen, dass man sich vielleicht auch mal auf ein Bier vorher
treffen
könnte.
Genau.
Das wäre natürlich das Tollste eigentlich. Genau. Ja, Nicole, vielen, vielen Dank für diese beiden wunderbaren Gespräche und dann, wie gesagt, alles Gute für dich.
Dankeschön.
Und ja, auch der Hörerschaft wünsche ich eine angenehme Woche. Freut euch gern noch heute Morgen über den Pokalsieg und dann geht es ja, wie gesagt, Freitag direkt zum Derby. Zu diesem Spiel wird es zwei Folgen von Bobby geben, die ihr dann auch schon direkt zeitnah hören könnt. Vor allen Dingen natürlich die vor dem Spiel Folge. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.